guten Morgen. Hiermit eröffnen wir dann den zweiten Tag und ich erteile das Wort an Frau Semjonow.
Ja, vielen Dank, Frau Knorr. Schönen guten Morgen an alle. Wir starten den zweiten Sitzungstag der 127. DSR-Sitzung wie geplant mit dem Top 7, Kapitalerhaltung. Zuletzt ist das Thema Kapitalerhaltung in der 121. DSR-Sitzung Anfang Juni behandelt worden. Damals stand die Frage zur Diskussion, ob der DSR dieses Thema in sein Arbeitsprogramm aufnehmen möchte. Entscheidungsvorlage damals war ein Papier, das sowohl aus strategischer als auch aus fachlicher Sicht die Argumente dargestellt hat, die für und wider eine Aufnahme des Themas in das Arbeitsprogramm des DSR sprachen. Insbesondere in fachlicher Hinsicht hat sich damals ein breites Meinungsspektrum der DSR-Mitglieder gezeigt. Letztlich sind zwei Entscheidungen in der 121. Sitzung getroffen worden. Zum einen, dass aufgrund begrenzter Ressourcen, sowohl bei DSR als auch beim DSC-Staff, keine grundlegende konzeptionelle Auseinandersetzung mit dem Thema Kapitalerhaltung stattfinden soll. Zum Zweiten ist aber auch entschieden worden, dass als nächster Schritt ein Thesenpapier zu erstellen ist vom Staff und auf Basis dieses Thesenpapiers zu testen ist, inwieweit man sich auf eine grundlegende Zielrichtung, auf grundlegende Aussagen bezüglich des Themas verständigen kann. Ziel der heutigen Sitzung ist es vor diesem Hintergrund zu entscheiden, welche weiteren Schritte im Hinblick auf das Projekt zu unternehmen sind. Und diese Entscheidung soll letztlich auf Basis der Diskussion des Thesenpapiers, das Ihnen in der Anlage 7a zur Verfügung steht, erfolgen. Wie Sie in der Covernote sehen, wären mögliche weitere Schritte das vorausgesetzt, man kann sich auf die wesentlichen Aussagen, die wesentlichen Inhalte des Thesenpapiers verständigen, dieses weiterentwickelt werden könnte und dann gegebenenfalls zu einem Positionspapier entwickelt werden könnte, was zu einem bestimmten Zeitpunkt, über den man sich noch verständigen müsste, zu einem angemessenen Zeitpunkt veröffentlicht würde. Eine andere Möglichkeit wäre, sich wiederum auf diese Aussagen zu verständigen, das Ganze aber einfach intern als Diskussionsgrundlage für künftige Entscheidungen, künftige Diskussionen zu nutzen, intern also zu verwenden. Und letztlich ist auch eine Alternative zu entscheiden, dass man sich an dieser Stufe, auf dieser Stufe nicht auf diese wesentlichen Thesenaussagen einigen kann, möchte, wie auch immer, und an der Stelle sozusagen ja, die Projektaktivitäten erst einmal einstellt. Also im Mittelpunkt der Sitzung heute steht, wie gesagt, der Entwurf des Thesenpapiers, den Sie in Anlage 7a haben. Darüber hinaus haben Sie in Anlage 7b, das haben Sie gesehen, eine weitere Unterlage, die enthält Begleitmaterial, das in erster Linie zu Ihrer Information dient. Ich würde jetzt von mir aus auf dieses Papier 7b nicht eingehen wollen, es sei denn, Sie haben explizite Fragen dazu. Ja, achso, und dann noch einen dritten Punkt zum Ablauf jetzt im Folgenden. Wie Sie schon sehen, sitzt Herr Dr. Büchel an meiner Seite. Im Hinblick auf die Erarbeitung des Thesenpapiers haben wir zusammen fachliche Diskussionen zu den inhaltlichen Dingen des Papiers geführt. Und ich habe Herrn Dr. Büchel vor diesem Hintergrund gebeten, mich in die Sitzung zu begleiten. Und er wird gegebenenfalls an der einen oder anderen Stelle in die Diskussion mit einsteigen.
Danke.
So, ich würde dann zum Thesenpapier übergehen und hier auch nochmal ein paar einleitende Worte sagen. Dieses Thesenpapier ist in 5 Abschnitte gegliedert, jeweils durch Zwischenüberschriften, wie Sie sehen, getrennt sind. Die Strukturierung dieses Thesenpapiers habe ich in einer Art und Weise vorgenommen, dass ich denke, dass aus diesen Thesen, die man auch unstrukturiert sicherlich aneinanderreihen hätte können, dass aber durch diese Gliederung aus diesem Thesenpapier relativ schnell, wenn es dann gewünscht wäre, ein Positionspapier entwickelt werden könnte. Das heißt, die Struktur dieser Thesen ist entsprechend darauf ausgerichtet, dass das Ganze erweitert und vervollständigt werden könnte. Für die Diskussion jetzt insbesondere relevant sind die Thesen, die Aussagen, die Sie in Fettdruck vorfinden. Die anderen Aussagen, die nicht fettgedruckt sind, fungieren letztlich einleitend, erläuternd, verbindend. Darüber hinaus ist es so, dass aus meiner Sicht die Diskussionsschwerpunkte insbesondere sich in den Abschnitten B, C und D, das heißt auf Seite 3, 4 und Seite 6 befinden. Und dann haben Sie sicher auch gesehen, dass das Thesenpapier stellenweise um Anmerkungen, die in diesem schwarzen Kasten sind, ergänzt wurde. In diesem Kasten sind eben insbesondere Sachverhalte aufgeführt, die im Zusammenhang mit den darüber stehenden Thesen zu bedenken, zu diskutieren sind. Es sind darüber hinaus Pros und Cons aufgelistet, die im Zusammenhang mit den darüber stehenden Thesen zu berücksichtigen sind. Was mir nochmal wichtig ist an der Stelle, ist zu sagen, dass die Anmerkungen, die in diesen Kästen aufgeführt sind, sich eigentlich auf wichtigste, wesentlichste Aspekte beschränken. Im Hinblick auf den Zweck dieses Thesenpapiers oder dieses Entwurf eines Papiers, der ja ist zunächst zu überprüfen, inwieweit sich der DSR weiter mit dem Thema beschäftigen möchte und sich dazu positionieren möchte, sind diese Anmerkungen in den Kästen bewusst reduziert und knapp gehalten.
Ich habe mal eine Frage zu, was Sie eben erläutert haben, zu den Thesen, die fettgedruckt sind. Ja. Und die anderen seien, ich weiß nicht mehr genau, nicht, oder seien nur verbinden. Das habe ich so nicht erkannt, als ich es durchgelesen habe. Zum Beispiel die These 6 kann nicht alleine stehen ohne andere Thesen, weil sie nämlich Bezug nimmt auf andere Thesen. Also da steht drin, der DSR ist ein Vertreter der zweiten Auffassung. Die zweite Auffassung ergibt sich aber aus anderen Thesen. Also, ich weiß nicht, ich habe die Thesen jetzt einfach als gleichwertig gesehen, auch nicht so ganz verstanden, warum die einen jetzt fett sind oder nicht fett sind. Also
aus meiner Sicht kann man auch die These 6 dastehen lassen, aber dann stellt sich die Frage, wie kommt der DSR zu dieser Auffassung? Deswegen sind Thesen 1 bis 5 in dem Sinne darauf hinführend, erklärend, in welchem Zusammenhang.
Aber die These ist ja als solche nicht aussagefähig, weil sie nichts beinhaltet in dem Sinne. Es gibt angeblich zwei Meinungen zu, was aber es zwei Meinungen gibt, kann man der These so nicht entnehmen. Das heißt, es müsste zumindest das Thema in der These drin vorkommen.
Deswegen war mir die Differenzierung nicht klar, was... Das ist die Frage, ob wir an der Stelle in die Formalie einsteigen, weil manche Sachen sind auch keine Thesen.
Ja, das ist genau.
Viele Aussagen sind Aussagen. Ja? Also wenn ich zum Beispiel 2 ist keine These, das ist Beschreibung von Fakten. Ja? Und deswegen sollten wir es vielleicht eher als eine Diskussionsleitlinie nehmen. So wird es wahrscheinlich nicht veröffentlicht. Ja? Aber das war ja auch nicht das Vorhaben, sondern Sie hatten ja selber gesagt, dass Sie eigentlich eher in die Richtung schauen, dass man hier drauf eine Diskussionsgrundlage hat, auf der man nachher entscheidet, ob man etwas veröffentlicht oder nicht. Deswegen sollten wir vielleicht die formalen Diskussionen an der Stelle ein bisschen in den Hintergrund stellen.
Für mich ist keine formale Diskussion, sondern einfach, ich sehe jetzt mal alle Aussagen gleichwertig und dann diskutieren wir es und entscheiden, was als These bleiben soll. Ja, genau. Also kein Übergewicht der Fettgedruckten.
Ja, dann steigen wir vielleicht in Teil A Einleitung ein. These 1 bis 7 betreffen allgemeine Aussagen zum Thema Gläubigerschutz und die in diesem Zusammenhang gegenwärtig und in der Vergangenheit geführten Diskussionen. Es ist zu erwarten, dass die seit Jahren eben geführte Debatte zu diesem Thema auch in Zukunft regelmäßig wiederkehrend Impulse erhält. Zuletzt ist das geschehen durch insbesondere die Veröffentlichung der EU-Machbarkeitsstudie als auch durch die Veröffentlichung eines Verordnungsentwurfs durch die EU-Kommission für eine neue europaweit geltende Gesellschaftsform, die Europäische Privatgesellschaft. Beide Veröffentlichungen sind im Jahr 2008 in der jüngeren Vergangenheit geschehen. Im Mittelpunkt der Diskussionen um eine Reform des Gläubigerschutzes steht auf der einen Seite natürlich das gegenwärtige System, das auf der zweiten EU-Richtlinie basiert und in dessen Mittelpunkt wiederum zum einen das System des Mindestkapitals und darüber hinaus bestimmte Kapitalaufbringungs- und Erhaltungsvorschriften stehen. Auf der anderen Seite im Rahmen oder im Mittelpunkt der Debatte stehen alternative Formen des Gläubigerschutzes, die dieses gegenwärtige System ersetzen, ablösen könnten. Für eine Reform des gegenwärtigen Systems werden unter anderem zwei Gründe angeführt. Zum einen wird dem bestehenden System nachgesagt, dass es keinen ausreichenden Schutz biete, dass es unflexibel sei und hohe Kosten verursache. Zum anderen wird insbesondere in Deutschland in der Diskussion angeführt, dass ein neues System den Effekt haben sollte, müsse, kapitalmarktorientierte Konzernunternehmen von seinen umfangreichen Rechnungslegungspflichten zu entlasten. Ein anderer Aspekt, der im Zusammenhang mit dem Thema Gläubigerschutz diskutiert wird, ist, dass es eben grundlegend zwei Lager gibt, zwei Positionen. Die einen, die sagen, gesetzlich geregelter Gläubigerschutz ist gar nicht erforderlich, die letztlich auf vertragliche Lösungen setzen. Auf der anderen Seite diejenigen, die mit diversen Argumenten sagen, ja, gesetzlich geregelter und vor allem oder darüber hinaus EU-weit harmonisierter Gläubigerschutz ist sinnvoll, ist zu befürworten. Darauf aufbauend oder daraus herleitend, ableitend dann die These 6, dass sich der DSR als Vertreter der zweiten Auffassung sieht und einen gesetzlich geregelten Gläubigerschutz favorisiert.
Frau Semjanow, ich glaube, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein mit dem Begriff Gläubigerschutz. Denn es gibt verschiedene Formen des Gläubigerschutzes, insbesondere die grundsätzliche Unterscheidung in einen Gläubigerschutz durch Information und einen Gläubigerschutz durch kapitaltechnische Maßnahmen. Ich glaube, wird sie kaum jemand finden, der insgesamt gegen einen Gläubigerschutz ist. Und ich glaube auch, dass diejenigen, die Sie hier als einerseits Meinung präsentiert haben, nicht der Ansicht sind, man soll überhaupt nichts mehr regeln und damit auch keine Rechnungslegung legen, denn auch Rechnungslegung dient dem Gläubigerschutz. Sondern ich glaube, was Sie im Endeffekt meinen, ist einfach die Frage Kapitalaufbringung und Kapitalerhaltung statt des Wortes Gläubigerschutz. Und deswegen wäre es an der Stelle auch wichtig, klarzustellen, dass Sie an der Stelle mit Gläubigerschutz Kapitalerhaltung und Kapitalaufbringung meinen.
Dann aber, stimme ich zu, Christoph, dann aber bin ich der Meinung, dass die These 6 so nicht unbedingt haltbar ist. Also ich würde mich jedenfalls nicht dahinter versammeln. Ich bin kein Verfechter eines Kapitalerhaltungsgrundsatzes als Ausprägung des Gläubigerschutzes. Weil ich denke, das sind zwei Zielsetzungen, die miteinander überhaupt nichts zu tun haben. Rechnungslegung hat eine völlig andere Zielsetzung als Kapitalerhaltungsmaßnahmen. Und ich denke, starre Kapitalvorschriften der Art, dass man sagt, ein Unternehmen muss ein Mindestkapital von x Millionen oder x tausend Euro haben, ist für mich eine starre Vorschrift, die außer bei Gründung eigentlich nachfolgend keine Bedeutung mehr hat. Denn ob das Geld noch da ist, ob das Kapital vorhanden ist, um in irgendeiner Form etwas zu tun, ist eine völlig andere Frage.
Wobei wir jetzt, glaube ich, differenzieren müssen. Wir haben zum einen die Tatsache, dass wir sagen, wir reden nicht über Information, sondern wir sind in dem zweiten Zweig von irgendwelchen sonstigen Maßnahmen außer Information. Da ist natürlich alles Mögliche denkbar. Wir sind ja nicht mit einem, wir sind für einen geregelten Gläubigerschutz außerhalb der Information. Da sind wir nicht automatisch schon bei einem starren Kapital. Man kann sich auch hinstellen und sagen, eine einzige Regelung, ein Solvenztest, wie es ja manche Staaten in den USA haben, wo es im Endeffekt nichts anderes heißt, kannst ausschütten, was du willst, solange deine Zahlungsfähigkeit für die nächsten 12 Monate geregelt ist. Wenn man das EU-weit einführen würde, wäre die These auch erfüllt. Ja, ich glaube, wir müssen an der Stelle aufpassen, wollen wir gar keine Regelungen, was im Endeffekt bedeuten würde, Leute, ihr könnt ausschütten, was ihr wollt, und Kapital reicht uns 1 Cent, kleiner wird nicht gehen. Oder ob wir sagen, wir wollen wenigstens ein bisschen was an Regelungen, die über dieses, du kannst tun, was du willst, hinausgeht. Und all das wäre schon ein EU-weit geregelter gesetzlicher Gläubigerschutz. Deswegen, ich will nur, dass wir nicht anfangen, bei Gläubigerschutz dann immer zu denken in die Richtung, die wir kennen. Das ist ein Mindestkapital und eine bilanziell bestimmte Ausschüttung und Ähnliches, sondern dass wir hier, wenn wir sagen, gesetzlich geregelter Gläubigerschutz, dass das alles Mögliche sein kann.
Nur, ich denke, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir 2 Themen nicht durcheinander bringen, nämlich Kapitalerhaltung und Solvenz. Liquidität hat mit Kapitalerhaltung nichts zu tun, nach meinem Dafürhalten. 2 völlig getrennte Paar Schuhe. Das eine ist eine Frage der Liquidität und das andere ist eine Frage statischer Kapitalausstattung.
Das ist aber wieder die Frage, wie wir Gläubigerschutz definieren.
Ja. Gut, aber deswegen, sage ich mal, hätte ich zunächst mal, um vielleicht darauf zurückzukommen, Probleme mit der Aussage, dass der DSR sich eindeutig hinter das Thema Gläubigerschutz stellt. Denn die Frage ist, was meinen wir mit Gläubigerschutz? Ja? Dass ein Gläubiger zu schützen ist, ist, glaube ich, im Grunde genommen Truismus. Da würde jeder sagen, ja, alles klar, da sind wir sicherlich dafür. Aber die Frage, wie wir das erreichen, ist, glaube ich, eine zweite Frage. Und vielleicht daran anhängt, ist es eine Frage, mit der sich der DSR beschäftigen müsste, oder ist es eine Frage, die vielleicht eher dem Vorstand des DRSC obliegt, wenn man sagt, das bezieht sich jetzt in irgendeiner Form in Richtung Kapitalmarkt und nicht mehr in Frage der Rechnungslegung.
Ja, aber die Aussage hier hat ja verschiedene Sachen. Die Sache, zum einen soll irgendetwas geregelt werden. Ja? Wenn wir sagen, wir sind alle für Gläubigerschutz, soll er gesetzlich geregelt sein? Oder überlässt man es der Privatwirtschaft, es vertraglich zu machen? Das ist mal die erste Frage, die hier drin steht. Da sind wir noch überhaupt nicht auf dem Level, wie es aussehen soll. Das zweite ist, wenn man sich sagt, ja, gesetzlich, soll es EU-weit einheitlich sein oder sollen die Einzelstaaten es gesondert regeln oder eventuell die Bundesländer oder die Städte? Ja, und die Aussage hier ist nichts anderes, als zu sagen, ja, wir sind der Ansicht, es sollte etwas gesetzlich geregelt sein, es sollte also nicht der Privatwirtschaft im Vertragsrecht überlassen bleiben. Und zweitens, wir wollen auch, dass es EU-weit einheitlich geregelt wird. Mehr lese ich im Moment in dieser Aussage nicht. Du hast recht, es ist vollkommen selbstverständlich, wir sind alle für Gläubigerschutz. Wir gehen jetzt aber auch nur einen ganz kleinen Schritt weiter. Wollen wir, dass er gesetzlich geregelt wird und wollen wir, dass er EU-weit gesetzlich geregelt wird? Mehr sagt für mich diese These an der Stelle noch nicht.
Auch wenn das vielleicht zu eng ist, aber warum beschäftigen wir uns eigentlich damit? Und oder wo haben wir den Anknüpfungspunkt? Ich meine, wir können uns natürlich irgendwann mal wieder über irgendwas Gesellschaftsrechtliches unterhalten, aber letzten Endes kommt es doch immer wieder auf, weil es als Schutzschild zurzeit benutzt wird, das HGB hochzuhalten. Und gesagt wird, dass wir deshalb zum Beispiel unter anderem als ein von im Wesentlichen 2 Argumenten nicht den Einzelabschluss nach IFAS bekommen können. Und irgendwo, finde ich, muss diese Perspektive, weshalb wir uns damit beschäftigen, immer mal wieder irgendwo aufblitzen, denn dass wir uns jetzt hier wirklich so in aller Abstraktheit über irgendwelche gesellschaftsrechtlichen, zivilrechtlichen Dinge unterhalten, können wir gerne machen, aber eigentlich kommen wir doch von woanders her.
Vielen Dank, Frau Knorr. ich wollte nochmal auf die Anmerkung nach These 7 verweisen, weil das jetzt ganz gut in den Kontext passt. Ich habe da geschrieben, letztlich fungieren die nur einleitend. Aber was ich auch eingangs sagte, der Fokus der Diskussion, hätte ich gedacht, sollte auf den Inhalten der Abschnitte B, C, D. Und B, Abschnitt B startet ja mit der Überschrift oder mit behandelt das Thema IFRS im Jahresabschluss. Insofern, und das hatte ich eben auch mit den Anmerkungen in dem Kasten gemeint, fungieren These 1 bis 7 mehr oder minder einleitend, um zu erklären, wie kommen wir zu dem Thema, um eben auf den Punkt IFRS im Jahresabschluss zu kommen, hatte aber letztlich, und das war ja auch klar geworden aus den Diskussionen in der 121. Sitzung, dass Gläubigerschutz, Kapitalschutz und so weiter natürlich ein stark ein gesellschaftsrechtliches Thema ist und gerade vor dem Hintergrund der DSR ja zu Recht gefragt hat, warum sollen wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Und das Argument eben das ist, was Frau Knorr gebracht hat. Deswegen These 1 bis 7 in dem Sinne einleitend, die Knackpunkte, die auch die originäre Arbeit des CSR betreffen, liegen dann ab Abschnitt B.
Aber dann stellen wir auch, ich stimme dem absolut zu, aber dann stellen wir mal das, was Sie jetzt unter der These 6 ausgedrückt haben, mal im Moment auf dem Abstellgleis oder Nebengleis und kommen vielleicht später drauf zurück.
Außerdem wollte ich auch noch sagen, ich finde es ein bisschen eigenartig, dass man die Themen miteinander verknüpft. Und ich meine, wenn das in der Diskussion gemacht wird, dass gesellschaftsrechtliche Themen auch mit der Frage oder die Frage IFRS Einzelabschluss und HGB hochhalten, mit der These verknüpft wird, die gesellschaftsrechtlich eigentlich motiviert ist, dann ist immer noch die Frage, sollte man das wirklich zulassen, dass diese Verknüpfung gemacht wird? Weil für mein Dafürhalten hat das eine nicht zwangsläufig was mit dem anderen zu tun. Es ist eine der Ausprägungen, die möglich sein kann, dass man sagt, okay, den Kapitalerhaltungsschutz messe ich oder brauche ich unbedingt einen Abschluss, der sowas ähnliches ist wie HGB und kein IFRS-Einzelabschluss. Und ich fände es ehrlicher, wenn man dann die Diskussion entkoppelt und sagt, okay, wir schauen uns das Thema an, IFRS-Einzelabschluss, offen und ehrlich, aber wir wollen die Verknüpfung nicht haben, weil die für mein Dafürhalten nur ein Deckmantel ist, der benutzt wird.
Oder auch die These, die vorneweg ist, könnte eher fast das Gegenteil sein, dass wir zum Befreiungsschlag ansetzen und sagen, jetzt wollen wir die Rechnungslegen endlich mal von diesen Fesseln befreien. Und wer auch immer, was auch immer an Kapitalschutz machen will, kann das gerne machen, soll aber einen großen Bogen um die Rechnungslegung machen.
In Ordnung, dann würde ich vorschlagen, setzen wir mit Abschnitt B, den Thesen 8 bis 10 fort. These 9 besagt, dass sich der DSR dafür ausspricht, kurzfristig allen kapitalmarktorientierten, konzernorientierten Gesellschaften in Deutschland wahlweise zu gestatten, den Jahresabschluss nach IFRS aufzustellen. Mittel- bis langfristig plädiert, das ist These 10, der DSR dafür, allen Unternehmen in Deutschland zu erlauben, wahlweise im Jahresabschluss auf die Anwendung der IFRS überzugehen. In diesem Zusammenhang ist zu sagen, dass die Thesen letztlich der DSR-Stellungnahme zum Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz, zum BILMOG vom 8.8.2008 entnommen sind. Da hat man sich im Zusammenhang mit der Streichung des im Referentenentwurf noch vorgeschlagenen 264E dazu entschieden, nochmal zu dem Thema IFRS-Jahresabschluss Stellung zu nehmen und hat es in der Weise mehr oder weniger getan. Die Thesen 9 und 10 sind hier noch etwas erweitert worden. Im Hinblick auf These 9 ist zu sagen, wenn es um kurzfristiges Wahlrecht geht, dann muss man hier vor Augen haben, dass das bedeuten würde, so wie es auch mit 264e vorgeschlagen war, dass sowohl Ausschüttungsbemessung als auch Steuerermittlung weiter an den HGB-Abschluss knüpfen würden. These 10 ist letztlich dann in Verbindung mit These 11 zu sehen, nämlich wenn es um ein mittel- und langfristiges Wahlrecht zur Anwendung des IFRS oder zur Erstellung eines IFRS-Jahresabschlusses geht, dann geht es darum, dass dies ein befreiender Abschluss sein soll, sprich die Ausschüttungsbemessung, das steht in These 11, an diesen Jahresabschluss nach IFRS geknüpft sein soll.
Darf ich da mal gerade einhaken? Ich glaube,
ja,
Sie haben mich etwas verloren. Also gegen These 9 und 10 habe ich nichts. Stelle mich allerdings ein bisschen die Frage, wo ist der Bezug jetzt zur Kapitalerhaltung? Der fehlt mir an der Stelle. Also die Aussagen, die würde ich unterschreiben an der Stelle. Die Aussage 11 dagegen würde ich nicht unterschreiben, dass der IFRS-Abschluss als Ausschüttungsbemessungsgrundlage dienen soll. Ich hatte den Punkt seinerzeit, glaube ich, schon mal gemacht, dass ich der Meinung bin, dass alle Fragen, die sich mit Liquidität beschäftigen, egal ob das Steuerbemessung oder Ausschüttungsbemessung ist, mit Fragen der Bilanzierung mal schlichtweg gar nichts zu tun haben. Das ist eine völlig andere Fragestellung, weil die Steuern oder Dividenden aus Liquidität bezahlt werden und nicht aus einer Fiktivgröße, die da heißt Jahresüberschuss. Ich kann sehr wohl Jahresüberschüsse haben, ohne einen Pfennig auf der Nase zu haben. Die Steuern aber zahle ich aus Liquidität. Also ist die eine Frage notwendigerweise nicht eine, die ich mit der anderen beantworten kann. Aber ist es nicht so, dass es unter Umständen beides miteinander verknüpft ist? Einerseits kann ich natürlich Gewinne haben, ohne dass ich Liquidität habe. Andererseits kann ich natürlich Liquidität haben, ohne einen Gewinn ausgewiesen zu haben. Würde das unter Umständen bedeuten, dass ich auch ausschütten darf, wenn ich Verluste ausweise oder einen Gewinn, also null Gewinn ausweise? Das heißt, müssen nicht beides als Grundlage dienen. Einerseits muss ich erstmal Gewinne erwirtschaftet haben, die ich ausschütten kann, und zweitens muss ich die entsprechende Liquidität haben, um diese Zahlungen zu erfüllen.
Ich glaube nein, weil ich glaube, dass die Bemessung nach einer auf Konvention basierenden Größe Gewinn einfach die falsche Konzeption ist. Ich müsste im Grunde genommen eigentlich Wertschöpfungen haben, die sich in irgendeiner Form durch Zuflüsse an Liquidität auszeichnen. Und die will ich dann besteuern. Ja? Oder die will ich meinethalben ausschütten. Ich will im Grunde genommen keine Wertsteigerung am ruhenden Vermögen erfassen, weil die nicht durch Liquidität begleitet sind. Die will ich nicht besteuern, die will ich auch nicht ausschütten. Das ist eigentlich die Idee. Sondern ich will eigentlich die Form von Wertschöpfung steuern, die ich in irgendeiner Form durch zusätzliche Liquiditätsflüsse unterlegt habe. Denn ansonsten greife ich in der Tat die Substanz an, und dann sind wir auch beim Thema Kapitalerhaltung.
Jetzt ist aber die Frage, wie weit wir diskutieren. Denn jetzt kommen wir in eine Diskussion eines, was ist denn eine gute eine Steuerbemessungsgrundlage? Ja, und müssen natürlich überlegen, wo fangen wir mal an und sagen, das sind jetzt Fakten, die den Rahmen bilden, in dem wir diskutieren, oder ob wir sagen, es gibt überhaupt keine Fakten, wir diskutieren alles. Ja, bis hin zu, was wird besteuert und sollen überhaupt Dividenden ausgeschüttet werden, und wollen wir nicht gleich alles sozialisieren. Und insofern müssen wir meiner Ansicht nach uns schon einen gewissen Rahmen setzen. Und ich hatte es so verstanden, der Rahmen ist erstens, es gibt nun mal eine Gewinnbesteuerung. Ja, das heißt, wir bleiben bei dem momentanen System, dass ein Gewinn besteuert wird. Es ist nur die Frage, welcher Gewinn. Ja, ein bilanziell ermittelter Gewinn. Zweitens, auch die Ausschüttung setzt an einem Gewinn an. Ja? Das sind zwei Pfeiler, die ich immer verstanden hatte, die wir jetzt in dem Moment mal unangetastet lassen. Und die bilden den Rahmen, in dem wir diskutieren.
Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche. Also das kann ich nicht akzeptieren. Weil wenn die Ursprungsprämisse falsch ist, ist jegliche Schlussfolgerung, die darauf basiert, ebenfalls falsch. Ex definitione. Ich teile einfach nicht die Aussage, dass nach handelsrechtlichen Prinzipien ermittelter Gewinn, gleich ob nach HGB oder nach IFRS, jetzt einfach die sinnvolle Besteuerungs- oder Ausschüttungsbemessung
ist. Ja, Moment, aber das ist jetzt was anderes. Was anderes. Ja. Ob ich mich hinstelle und sage, dieser Gewinn, der zu besteuernde Gewinn, sollte ein gesondert ermittelter Gewinn sein, oder ich nehme einen HGB-Gewinn oder ich nehme einen IFRS-Gewinn, ist eine andere Frage. Du klangst gerade eben so wie, man sollte überhaupt nicht an der Gewinngröße ansetzen für die Besteuerung. Das meine ich. Das sollten wir mal als Fakt lassen, dass wir keine Kopfbesteuerung wollen, dass wir keine Wertschöpfungsbesteuerung wollen, sondern dass wir eine Gewinnbesteuerung haben. Jetzt müssen wir nur überlegen, wo setzen wir an? Und dann gibt es so die extreme Lösung. Wir nehmen ein Zahlensystem für alles. Wir machen einen IFRS-Abschluss, den nehmen wir unverändert für Ausschüttung und Besteuern. Das ist das eine Extrem. Das andere Extrem ist, wir machen drei vollkommen unabhängige Rechnungen. Einen IFRS-Abschluss für die Informationen, einen Ausschüttungsabschluss und einen Steuerabschluss, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Dazwischen sind dann Mischformen, wir nehmen mal eine Basis, die modifizieren wir ein bisschen für die drei verschiedenen Zwecke. Oder wir nehmen einen IFRS-Abschluss für die Information und modifizieren die daraus entstandenen Zahlen um gewisse Anpassungen, um daraus dann einen Ausschüttungsgewinn und einen Steuergewinn zu bilden. Kommt aber nochmal die nachgelagerte Frage, ob denn Ausschüttungsgewinn und Steuergewinn gleich sein sollten oder ob die auch nochmal unterschiedlich sein sollten. Und da ist, glaube ich, so ein bisschen dieses, das sind die Extreme und das sind diese Mischformen. Meiner Ansicht nach sollte man sich nicht wegbewegen von diesem Spektrum, was dann ein Wegbewegen wäre, wollen wir überhaupt an einem Gewinn anknüpfen, ja, und wollen wir überhaupt noch einen IFRS-Abschluss erstellen.
Also ich glaube auch, wir haben ja schon einleitend festgestellt, dass wir das Thema eigentlich mit einer gewissen Zurückhaltung oder positiv ausgedrückt mit einer Fokussierung behandeln wollen. Ich schätze sicherlich sehr, da gibt es sehr viele theoretische Modelle, warum. Für mich ist die Frage eigentlich nochmal zuerst, was wollen wir denn eigentlich damit erreichen, was wir jetzt hier diskutieren. Also ich hätte auch gedacht, wir fokussieren uns in irgendeiner Weise in Richtung IFRS, Abschluss, Einzelabschluss, ob der geeignet sein kann oder durch unterstützende Maßnahmen in diesem Sinne. Aber es kann genauso auch gut sein, dass wir sagen, meine Meinung habe ich da auch schon mal geäußert, wir überlassen das erstmal anderen, um die Grundlagen festzustellen. Aber ich glaube, wir kommen sonst in eine theoretische Diskussion hier hinein, wo ich nicht mehr ganz weiß, wo die endet. Also ich glaube schon, als wir das letzte Mal diskutiert haben, die Fokussierung war, kann der IFRS-Einzelabschluss helfen? Oder anders ausgedrückt, ist er sogar vielleicht geeigneter, da einzutreten, wo heute der HGB-Einzelabschluss steht, wie auch immer. Aber ich bin sehr zurückhaltend und muss wirklich sagen, das sollten wir dann anders strukturieren, wenn wir nochmal in die Grundlagen reingehen wollen, weil das können wir hier so nicht, finde ich, im DSR diskutieren.
Also ich denke auch, das Bindeglied irgendwo, um überhaupt zu dem Thema sich zu beschäftigen, ist eigentlich, dass wir auf IFRS-Basis als Einzelabschluss sagen können, dass wir da einen Anknüpfungspunkt haben. Ich wäre jetzt auch nicht so kategorisch, dass ich sagen würde, klar, wie deine Meinung, Ausschüttungsbemessung ist ein ganz anderes Thema, muss ich auf der Liquiditätsebene behandeln. Ich glaube, da sind wir zu theoretisch und wissen gar nicht, was wir mit dem Thema eigentlich anfangen sollen.
Ich akzeptiere das, aber auf der anderen Seite denke ich nur noch eins sehen. Wenn wir Schwächen erkennen aus dem HGB-Abschluss, wo wir sagen, es kann sein, dass ein Unternehmen Erfolge ausweist, ohne Liquidität zu haben oder Liquidität zu haben, ohne einen Erfolg auszuweisen, einen Nettoerfolg auszuweisen, dann haben wir das Thema auch heute schon vor der Brust. So, das Thema verschärft sich tendenziell nach IFRS, weil wir mehr unrealisierte Erfolge im Abschluss stehen haben. Ich denke schon, dass es so ist. Dass
unterbewertete Pension im HGB-Abschluss?
Ich sage mehr im Sinne von mehr Sachverhalte, nicht im Sinne von betraglich größer. Ja, das kann durchaus natürlich so sein, dass der Effekt, der aus den Pensionen allein, das will ich nicht in Frage stellen, aber es sind einfach mehr Sachverhalte, die in irgendeiner Form dort auftreten. Sodass ich ex ante eigentlich mal nicht erkennen kann, warum jetzt eine Besteuerung oder eine Ausschüttungsbemessung auf der Basis von IFRS schlechter sein sollte als HGB. Die Fehler im Grunde genommen sind dieselben, auch die Fehlerursachen sind dieselben. Der einzige Vorteil, den ich sehen könnte, wäre der, dass vielleicht vermeintlich ein IFRS-Abschluss ein getreueres Bild von den wirtschaftlichen Verhältnissen bringt, als es ein HGB-Abschluss bringt. Das ist vielleicht der Vorzug. Aber das grundsätzlich
von dem Vorzug Arbeitserleichterung. Ne?
Ja, sicherlich. Nicht? Aber
das ist ein anderes Thema.
Nicht? Aber das wäre jetzt die Frage, aber das wäre jetzt wieder eine andere Diskussionsebene. Wollen wir eine Ausschüttung im Grunde genommen haben auf der Basis, was ist leicht von der Erstellungsseite her? Oder will ich in irgendeiner Form eine normative Anknüpfung an einer Form von Wertschöpfung oder sonst irgendetwas haben?
Ich komme eigentlich aus der Sichtweise, wenn wir sagen, wir sehen eigentlich nicht, warum der IFRS-Abschluss schlechter sein soll. Dann kommt dann aber, es macht weniger Arbeit, nur ein Rechenwerk zu erstellen, als drei. Ja, an der Stelle wird es dann schon zu einem Entscheidungskriterium. Ich gestehe natürlich zu, umgekehrt, wenn wir sagen, nee, der HGB-Abschluss ist wesentlich besser, dass dann aber das andere ist weniger Arbeit, nicht mehr so ins Gewicht fällt.
Aber dann sollte die These vielleicht die sein, dass man sagt, es wäre präferabel, so wenig Abschlüsse wie möglich zu haben, um verschiedene Bilanzierungszwecke zu erreichen oder meinethalben auch verschiedene Folgewirkungen zu bedienen. Und unter sonst gleichen Bedingungen wäre es präferabel, einen IFRS-Abschluss auch zur Ausschüttungsbemessungsgrundlage zu machen, wenn das daraus resultierende Ergebnis nicht signifikant schlechter ist als das, was ich unter einem HGB-Abschluss erziele.
Ich meine nochmal an die gestrige Diskussion anknüpfen zu müssen, dahingehend, dass wir unter Financial Statement Presentation ja unter anderem auch Sinn und Zweck hatten, irgendwas zur Liquidität mit im Abschluss rüberzubringen, sogar auch etwas zur finanziellen Flexibilität. Insofern meine ich daran erinnern zu müssen, dass ein Abschluss in diesem Sinne nicht ausschließlich aus den Rechenwerken besteht, sondern auch letzten Endes aus Anhang und Lagebericht und dass wir uns ja gerade eben auch beim IFRS-Abschluss darum bemühen, andere Aspekte wie eben die finanzielle Flexibilität und oder auch Liquiditätsgesichtspunkte mit hineinzubringen und dass unsere Fantasie da durchaus nicht dadurch begrenzt ist, was wir im Moment im HGB-Abschluss haben. Da kann man durchaus sich noch ein paar Maßnahmen vorstellen, die da helfen könnten.
Ich möchte vielleicht mal versuchen, die Diskussion ein bisschen einzugrenzen, damit wir nicht in zu viele Richtungen diskutieren, insbesondere auch bei der Frage, was ist eigentlich etwas, was der Rat diskutieren sollte und was in Sachen, die wenn der Vorstand oder eventuell jemand ganz anders diskutieren sollte. Man kann sich auf grundsätzlicher Ebene die Frage stellen, ob man überhaupt für Kapitalerhaltung und Besteuerung einen Abschluss braucht. Das ist eine Diskussion, die sollten wir nicht führen. Ja? Wir sollten mal an der Stelle anfangen, an der man sagt, ja, es gibt eine Besteuerung, die setzt an einem Gewinn an, es gibt eine Ausschüttung, die setzt an einem Gewinn an und es gibt Informationen, die setzt an einem Gewinn an. Ja, was wir dann diskutieren können, ist, Wie sollen die drei miteinander verknüpft sein? Wir haben im Moment in Deutschland ein gewisses Level an Verknüpfung. Wir hatten mal eine vollkommen Unabhängigkeit, ja, wo der IFRS-Abschluss zur Information vollkommen unabhängig war. Der erste Schritt ist gemacht worden im 325a oder irgend sowas, dass ich jetzt zur Offenlegung, wenn ich einen Einzelabschluss nach IFRS erstelle, dass ich den offenlegen kann und nicht mehr den HGB-Abschluss offenlegen muss. Das ist ein kleiner Schritt in eine Richtung gegangen worden. Jetzt stellt sich die Frage, will man in diese Richtung weitere Schritte gehen oder will man das nicht? Ja, und das ist, glaube ich, etwas, was wir diskutieren können. Ja, ist es eigentlich hilfreicher zu sagen, wir nehmen IFRS-Abschluss, jetzt wäre zum Beispiel das, was das Billmock im Referentenentwurf versucht hat, vielleicht so der nächste Schritt gewesen, ja, wo man dann sagt, die HGB-Abschluss hat nur noch Ausschüttung, deswegen brauche ich da keinen Anhang mehr, sondern nur noch die Statements. Das war jetzt ein weiterer Schritt. Und die Frage ist jetzt, wie weit kann man auf diesem Weg gehen? Und ich glaube, das Ende des Weges, das Extrem, wäre, ich habe einen IFRS-Konzernabschluss und auf der Basis wird besteuert und ausgeschüttet. Das wäre, glaube ich, das Ende des Weges. Und jetzt ist die Frage, wie viele Schritte auf dem Weg halten wir eigentlich für sinnvoll und wo sagen wir vielleicht Schluss? Oder sind wir jemand, der sagt, nee, wir sind der Ansicht, auf dem Weg sollte man bis zum Ende gehen. Die Frage ist dann die Diskussion über die Zeit. Und ich glaube, das ist eine Diskussion, die wir führen können, während alles Mögliche, auch die Frage, ob es dann verfassungsrechtlich möglich ist, was ja dann auch immer eine Diskussion ist, ne? Ausschüttung und Besteuerung auf Basis von Standards, die von einem privaten Gremium in London erlassen werden, sind auch Sachen, von denen wir einfach sagen, die lassen wir außen vor. Das sind nicht wir, die das diskutieren sollten. Wir gehen mal davon aus, wir diskutieren in dem Szenario, es ist möglich, ja, verfassungsrechtlich, wir könnten theoretisch bis zum Ende gehen, jetzt ist nur noch die Frage der Sinnhaftigkeit.
Einverstanden, das ist eine Sache, die wir vorgehen können. Einen letzten Punkt haben wir trotzdem vergönnt. Also, ich habe ein gewisses Störgefühl, eine Diskussion zu führen auf einer Grundlage, die ich für falsch halte. Und dazu sagen, über die Grundlage reden wir aber nicht. Wir reden nur darüber, wir haben jetzt im Grunde genommen nur dieses fehlerhafte Spielfeld und da können wir uns in irgendeiner Form dann noch zu einem partiellen Optimum bewegen. Das ist für mich einfach eine Diskussion, die ein Stück weit fruchtlos ist. Da halte ich es vielleicht sogar für sinnvoller, die Diskussion gleich abzubrechen und zu sagen, also es ergibt einfach keinen Sinn. Das wäre ähnlich, als wenn ich sagen würde, wir diskutieren jetzt über die Frage, mit was für einer Art von Motorautos ausgestattet werden sollen. Und wenn man sagt, naja, eigentlich gibt es gute Gründe, warum man vielleicht keine Verbrennungsmotoren nehmen sollte, sondern andere Dinge, aber wir diskutieren hier nur über Verbrennungsmotoren, was anderes diskutieren wir gar nicht. Dann ist es für mich im Grunde genommen eine vergleichbare Diskussion. Nicht der Meinung bin, dass eigentlich die Grundthese eigentlich fehlerhaft ist, dann ist jede Ableitung aufgrund dieser These ebenfalls fehlerhaft. Das ist meine persönliche Meinung.
Dann habe ich eine Bitte. Könntest du, Andreas, in vielleicht 2 Minuten darstellen, was deines Erachtens die richtige Vorgehensweise ist im Hinblick, jetzt müssen wir spezifizieren, was wir sagen, oder du sagst es, Gläubigerschutz oder Kapitalerhaltung, aber können wir das limitieren, weil ich habe deinen Gedanken gerne aufgenommen und gesagt, dann ist es besser, wenn der DSR der Meinung kommt, es macht keinen Sinn auf der Ebene, wie Christoph das angemerkt hat, zu diskutieren, im Grunde die Zeit anders zu verwenden, sage ich ganz offen. Ja? Aber vielleicht kannst du, ich glaube, das ist vielleicht doch nützlich in kurz zusammenfassen, wie deines Erachtens und mit Hinblick auf welches Ziel, welche Vorgehensweise richtig ist.
Mein Problem, was ich habe, ist, dass ich aus einem Rechenwerk versuche, Zahlungsbemessungen abzuleiten, für die das Regelwerk grundlegend mal nicht gemacht ist. Ich versuche aus einer Erfolgsrechnung, die mit Liquidität mal gar nichts zu tun hat, Liquiditätsbemessungen abzuleiten. Und das ist nach meinem Dafürhalten der erste Grundfehler. Ich kann jetzt natürlich die bestehende Rechnung nehmen und sie in irgendeiner Form modifizieren. Das ist möglich. Ich will jetzt also nicht so weit gehen, wie du es vorhin, Christoph, gesagt hattest, wir führen eine Kopfbesteuerung ein oder sonst etwas. Also das ist nicht der Punkt, sondern mein Punkt ist der, dass ich sage, das Ergebnis einer Rechnung, gleich ob nach IFRS, US GAAP, Togo GAAP oder HGB, ist mal aufgrund einer Konvention entstanden, die mit Liquidität nichts zu tun hat. sondern anknüpft an den Größen eben Ertrag und Aufwand. Ja.
Ist also Liquidität dein Hauptziel?
Ja.
Ich habe mich gefragt, was dein Hauptziel ist und welches Instrument.
Mein Hauptziel kann ich also nicht sagen, weil mein Hauptziel, wenn wir wirklich hinkommen wollen zu Ausschüttungsbemessungen und Zahlungsbemessungen, dann ist der Abschluss dafür meines Erachtens der falsche Ankerpunkt. Wenn wir über Kapitalerhaltung reden und über Gläubigerschutz, dann mag das ein Punkt sein, nur das eine hat mit dem anderen wirklich nichts zu tun. Kapitalerhaltung hat für mich nichts zu tun mit Fragen der Solvenz. Das sind zwei völlig getrennte Paar Schuhe.
Aber was hat denn die Besteuerung heutzutage mit Solvenz zu tun? Es gibt meines Wissens nach im Steuergesetz keinen Paragraphen, der sagt, keine Steuern, wenn du keinen Cash hast. Deswegen haben wir im Moment eigentlich bei der Besteuerung unabhängig. Wir haben im Moment auch im HGB keine explizite Regelung, die sagt, du darfst nicht ausschütten, wenn du danach Knappheit im Cash hast. Ja, das gibt sich faktisch daraus, weil ausschütten und direkt unmittelbar danach Insolvenz anmelden ist keine besonders gute Idee. Aber faktisch gibt es eben derzeit keinen Solvenztest. Das heißt, im Moment spielt das Thema Liquidität weder bei der Besteuerung noch bei der Ausschüttung wirklich eine Rolle.
Das ist ja immer noch mein Punkt.
Also geht es um Liquidität.
Ja.
Dass du jetzt hier das Liquiditätsthema plötzlich siehst, liegt an den Solvenztestgedanken oder? Weil ich weiß jetzt nicht, wenn bei den Überlegungen, die ich vorhin präsentiert habe, habe ich das Thema Liquidität eigentlich gar nicht so gesehen. Deswegen, meiner Ansicht nach, können wir die Diskussion auch vollkommen ohne das Thema Liquidität führen.
Ich bin auch nicht sicher, Andreas, ob Liquidität ist allein glücklichmachende ist, weil ich kann mir Liquidität schaffen und verwenden und belaste im Grunde damit auch die Zukunft. Wenn, würde ich eher sagen, aber ohne es als Endergebnis der Diskussion zu sehen, was Herr Büchel gesagt hat, es ist vielleicht eine Kombination von diesen Faktoren. Aber ich bringe es jetzt nochmal zurück auf den Jahresabschluss. Ich finde, es macht schon einen gewissen Sinn an den gesetzten Zielen in sehr allgemeiner Art, dass ich nicht mehr ausschütte an die Kapitaleigner als das, was das Unternehmen erwirtschaftet hat. Ganz bewusst mal so breit ausgedrückt. Das ist für mich so eine generelle These. Und jetzt muss ich sagen, okay, was ist denn das, was erwirtschaftet worden ist? Und da kann man vielleicht verschiedene Dinge anführen, aber irgendwo auch die Rechnungslegung, irgendwo das Rechenwerk. Und das ist, glaube ich, unser Punkt jetzt wiederum in den unterschiedlichen Systemen HGB, IFRS. Auf dieser Ebene, welches dieser Rechnungslegungssysteme ist das geeignetere oder zumindest akzeptabel? Ja, ich finde, wir brauchen auch nicht unbedingt diskutieren jetzt, welches ist das Bessere, das kann graduell sein. Welches ist für diesen Zweck zumindest akzeptabel oder geeignet? Und die These würde ich unterstützen, weiterhin. Ein Unternehmen soll nicht mehr im Grunde ausgeben, als das, was es irgendwo erwirtschaftet hat.
Eine Ausschüttungsbemessung oder Besteuerung nach einer performanceabhängigen Größe würde ich auch absolut unterschreiben. Nur ich erinnere an unsere Diskussion aus der letzten RAS-Sitzung, wie schwer es uns gefallen ist, überhaupt zu definieren, was wir unter Performance verstehen. Und je nachdem, wie weit ich den Begriff lege, kann unter Umständen nun die Ausschüttungsbemessung oder die Zahlungsbemessung sinnvoll oder weniger sinnvoll sein. Ja.
Die Diskussion, Andreas, gibt es auch im Privathaushalten. Ja,
durchaus.
Da muss man auch drauf achten, dass man möglichst nicht mehr ausgibt, als man eingenommen hat. Auf der anderen Seite, so ganz stimmt es nicht. Wir sind eigentlich zum Schluss gekommen, dass man eigentlich sehr wohl ein Verständnis, vielleicht nicht über Performance, aber Financial Performance als solche, und das ist aber das Ergebnis des Unternehmens, schon erzielen kann. Das glaube ich, das ist schon machbar. Das wird nie 100% vielleicht und nie optimal sein, weil es immer, sage ich mal, unterschiedliche Auffassungen gibt, auch Quergeister, die meinen, das sei so nicht und jenes sei so nicht richtig und anders. Aber wir haben gesagt, ein allgemeines Verständnis über Financial Performance, was ein Unternehmen erwirtschaftet hat, kann man sehr wohl im Rahmen einer Rechnungslegung erreichen. Ja? Wobei auch Konventionen dabei sind, auch klar. Nur, wir wollen ja auch irgendwo ein bisschen praktikabel bleiben. Also ich darf nochmal zusammenfassen. Ich finde Ausschüttungsbemessung in diesem Sinne als Ziel schon richtig. Das Unternehmen soll nicht mehr ausgeben in diesem Sinne, ausschütten, als es verdient hat. So, und jetzt ist nochmal unsere Frage zurück. Ist IFRS geeigneter als HGB oder HGB geeigneter oder sind beide akzeptabel in diesem Sinne? Ich glaube, das wäre vielleicht ein Punkt, wo wir weiterkommen.
Nicht mehr ausschütten, als ein Unternehmen verdient hat, möchte ich zumindest insofern hinterfragen, ob sich das auf eine Periode bezieht oder ob es sich um die Lebenszeit des Unternehmens sozusagen bezieht, weil ich das schon für gerechtfertigt halte, dass Ausschüttungen gemacht werden können, auch wenn in dieser Rechnungslegungsperiode, die in gewisser Weise ja willkürlich festgelegt ist, vielleicht kein Gewinn unterm Strich rausgekommen ist.
Ich würde es so sehen, das, was in der Vergangenheit erwirtschaftet ist, weil irgendwo muss man Grenzen einziehen. Ich glaube, sonst wird es nicht praktikabel. Aber Susanne, ich habe kein Problem, wenn ich Retained Earnings habe aus der Vergangenheit, die ich aus welchen Gründen auch immer nicht ausgeschüttet habe, mache ich jetzt in dem Jahr einen Verlust, dann habe ich kein Problem, trotzdem den Nettosaldo auszuschütten. Ihr sollt mir jeder sofort vorwerfen, sagen, ja, aber die Ziele der Zukunft sind auch zu berücksichtigen, ist ganz klar. Aber wir wollen ja nur eine Grenze festsetzen. Wir wollen nur sagen, mehr darfst du nicht.
Ja? Ich wollte das nur klarstellen, weil das ist, glaube ich, für mich der wichtige Unterschied zwischen einer Besteuerung und einer Ausschüttung, dass ich eine Ausschüttung durchaus auch aus erwirtschafteten Ergebnissen der Vergangenheit machen kann, was ich aber nicht nochmal besteuern möchte.
Und bei Ergebnissen meinen wir realisierte und unrealisierte oder nur realisierte das Ergebnisse? Denn die, das ist ja ein Thema. Ich denke, das ist aber ein Thema, glaube ich, das hier an der Stelle sehr wohl entscheidend ist. Deswegen auch vorhin meine Bemerkung in sich der Frage, was meinen wir unter Performance? Es ist richtig, dass wir ein, glaube ich, schon gemeinsames Verständnis für Financial Performance haben. Auf der anderen Seite ist die Frage, ob ein Unternehmen, das in der Vergangenheit in Anlagen investiert hat, die jetzt Wertsteigerungen erfahren haben und dadurch einen Gewinn ausweist, nun gut performt hat oder nicht. Es hat in der Vergangenheit eine kluge Anlageentscheidung getroffen, die sich jetzt manifestiert hat. Das ist richtig. Will ich das als Performance kennzeichnen? Das kann man machen. Nur wenn ich danach frage, was hat das Unternehmen in dieser Periode jetzt neu getan, um in irgendeiner Form die Wertschöpfung zu steigern, dann würde ich vielleicht zu einer anderen Auffassung kommen. Und die Frage ist, was ist es genau, was wir dann in der Besteuerung unterwerfen wollen oder der Ausschüttung unterwerfen
wollen? Zu Beginn der Diskussion ist die Frage aufgekommen, was denn Gläubigerschutz eigentlich bedeutet. Und diese Frage haben wir uns auch im Staff gestellt. Und für uns war, wir hatten die Frage jetzt nicht abschließend beantwortet, aber um dann auf solche Folgefragen zu antworten, ob ich auch unrealisierte Gewinne der Ausschüttung zugrunde legen soll oder ob ich das Ganze durch einen Solvenztest vielleicht ergänzen soll, weil vielleicht auch die Liquiditätsaspekte ein wichtiger Aspekt des Gläubigerschutzes sind. Diese Fragen kann man meines Erachtens nur dann zutreffend beantworten, wenn man sich vorher die Frage gestellt hat oder beantwortet hat, wie man denn eigentlich den Gläubigerschutz definiert. Und letztendlich ist das Ganze ein Abwägen der verschiedenen Interessen gegeneinander. Einerseits natürlich der Interessen der Anteilseigner auf Ausschüttung, andererseits auch Interessen des Staates auf Steuerung, was meines Erachtens eigentlich nur eine gewisse Form der Ausschüttung oder eine Unterform der Ausschüttung ist, beziehungsweise auch andere Stakeholder, die hier einbezogen sind. Und je nachdem, wie ich die Interessen austariere, je nachdem komme ich dann zu anderen Ergebnissen, welche Systeme denn auch geeignet sind für einen adäquaten, in Anführungszeichen, Gläubigerschutz.
Wie kriegen wir denn die Kurve vom Einzel- zum Konzernabschluss? Und oder bleiben wir beim Einzelabschluss? Oder aber kommen wir doch darauf, dass gerade das Wirtschaftliche, die Performance, irgendwo eher am Konzern hängt und wir aus Überlegungen, die absolut jenseits der Rechnungslegung sind, im Moment halt an der Stelle immer noch am Einzelabschluss hängen?
Das halte ich sogar für die wichtigere Unterscheidung und wichtigere Diskussion wie die Unterscheidung zwischen realisiert und unrealisiert, weil man einfach innerhalb eines Konzerns ist es absolut willkürlich, wie viel Gewinn jetzt auf das Mutterunternehmen entfällt. Und wenn ich sehe, was es da für konzerninterne Transaktionen gibt, ist das für mein Dafürhalten der große Vorteil von dem Konzernabschluss, dass eben die gesamten konzerninternen Transaktionen erstmal eliminiert werden und man sich dann anguckt, was ist denn im Verhältnis zur Außenwelt sozusagen an Performance übrig geblieben.
Wobei sich dann natürlich die Frage stellt, wenn ich jetzt auf der Ebene des Mutterunternehmens auf Basis Konzernabschluss ausschütte, auf welcher Basis schütte ich bei Tochterunternehmen aus und wie verhindere ich, dass derselbe Euro nicht zweimal ausgeschüttet wird?
Das ist eine Frage, die sich das DAF auch gestellt hat, weil wir kommen hier in die Frage dessen rein, dass ja gerade wenn wir am Konzernabschluss ansetzen und dann auch die Tochterunternehmen betrachten müssen, wir ja ganz häufig damit konfrontiert sind, dass diese Tochterunternehmen ganz anderen rechtlichen Regelungen unterliegen. Das heißt, wir sind noch unter Umständen nicht mal im europäischen Raum, sondern weltweit. Und wie soll dann verhindert werden, dass hier auf Tochterunternehmen der Einzelstaat hier andere Regelungen trifft, die dann unter Umständen zu kontraproduktiven Ergebnissen führen?
Nicht trifft, sondern getroffen hat?
Deswegen verstehe mich nicht falsch, ich bin auch ein Fan davon zu sagen, wir schütten auf Basis Konzernabschlusses aus. Ich glaube nur nicht, dass es so ganz einfach ist, wie man sich das heute vorstellt. Man nimmt einfach den Bilanzgewinn und den kann man dann ausschütten. Ja, weil wir gerade mit den Tochterunternehmen natürlich, und wenn sie in anderen Ländern sind, erst recht Probleme bekommen von der steuerlichen Seite, dann mal ganz abgesehen.
Weil aus Adressatensicht das im Prinzip der Anknüpfungspunkt ist. Also jeder User eigentlich benutzt im Prinzip so eine Art... Ja, interessiert die Konzernperformance und daran sagt er dann meistens, es gibt ja auch manchmal eine Guidance in Form von Unternehmensseite, die dann sagen, wir haben über den Konzern eine Ausschüttungsquote x Prozent oder sowas, um Orientierung zu geben, was dann auch Analysten benutzen, um in die Zukunft zu projizieren, um dann zu sagen, okay, das könnte mal eine Dividendenentwicklung sein oder sowas. Also die Adressaten gucken dann schon sehr stark auf die Konzernebene, natürlich bewusst, dass es Schwierigkeiten geben kann, aufgrund länderspezifischer Faktoren und so weiter, überhaupt es oben ankommen zu lassen, sodass die Ausschüttung dargestellt werden kann.
Das sind ja nicht nur die Adressaten, das sind die Unternehmen ja auch. Ich glaube, Palance hat mal eine Untersuchung gemacht, dass wenn Unternehmen sagen, wir schütten so und so viel Prozent unseres Gewinns aus, dass sie dann üblicherweise vom Konzernabschluss reden, ja, obwohl jeder weiß, dass das eigentlich nicht die Basis der Ausschüttung ist. Also insofern haben wir halt im Moment die Situation, dass die Unternehmen, zumindest die großen Unternehmen, bei der Ausschüttung faktisch auf Basis des Konzernabschlusses ausschütten und dann gucken müssen, wie sie den Einzelabschluss nach HGB so hinkriegen, dass das erlaubt. Ja? Was natürlich eine äußerst unbefriedigende Lösung ist. Und das ist, glaube ich, mit einer der Ansatzpunkte, warum man sagt, das muss man mal ändern, das ist eine blöde Situation, die wir da im Moment haben. Nur in dem Moment, wenn man sagt, das will man mal ändern, ist man genau in dieser Diskussion hier drin.
Was macht denn das Team da am hinteren Ende so mit den Gedanken, wie sie uns durch die nächste Stunde führen wollen?
Okay, machen wir so. Na, bis auf den Teil E, der zum Mindestkapital ist, sind im Wesentlichen die Punkte, die im Thesenpapier aufgeführt sind, von Ihnen von allein thematisiert worden. Insofern stellt sich für mich immer noch die Frage, welche weiteren Schritte, sind weitere Schritte gewünscht? Klar, an der Stelle ist für mich geworden, oder für mich hat sich eigentlich angedeutet, dass die Begrenzung des Themas, ich erinnere an das Eingangsstatement, eigentlich wollen wir uns nicht tiefgreifend konzeptionell damit auseinandersetzen, mir erscheint es im Moment so, als bedeutet, oder ist das genau die Schwierigkeit? Und insofern ist eigentlich eher die Frage, gehen wir links, gehen wir rechts? Ich glaube, Mittelweg gibt es weniger.
Ich sage einen Punkt, ich fand, Sie haben das sehr nett gesagt. Aber ich glaube, wir müssen noch mal auf den Punkt Jahresabschluss oder Konzernabschluss. Wir haben ja auch, wie Ihr Papier zeigt, die Thesen, schon die Frage noch mal kann der IFRS Einzelabschluss, also befreiender immer, IFRS Einzelabschluss, kann er diese Anforderung erfüllen? Und dann haben wir aber ein Problem, wenn wir jetzt sagen, eigentlich der Konzernabschluss ist das geeignete Instrument, die sogenannte Performance darzustellen. Dem stimme ich zu, die Argumente sind alle schon gebracht worden. Nur, dann spricht nichts dafür, dass wir jetzt unbedingt den Einzelabschluss nach IFRS brauchen, außer Arbeitserleichterung. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Ja, das brauchen wir nicht hier unter diesem Thema subsumieren. Die Frage ist also schon irgendwo, wäre trotzdem, unter welchem Aspekt, Fragezeichen, wäre der IFRS Jahresabschluss sinnvoll, sodass man ihn auch einfordern kann oder sollte. Im Moment haben wir halt mal die Regel nach dem Einzelabschluss. Man könnte jetzt auch so vorgehen und sagen, gut, diese gesetzliche Regelung werden wir so schnell nicht ändern können. Unabhängig von der Diskussion, warum nicht der IFRS Einzelabschluss? Kann der nicht die gleiche Aufgabe erfüllen? Auch wenn wir vielleicht der Meinung sind, dass er halt eben im Konzern deutliche Problematiken aufweist. Sonst muss ich sagen, müssen wir das Thema IFRS Einzelabschluss von einer ganz anderen Themenkreise behandeln. Ja.
Wobei ich muss sagen, ich sehe das etwas anders, weil ich nicht glaube, dass das Thema Erstellungsaufwand ein anderes Thema ist. Dadurch, dass das Erstellen von zwei Abschlüssen mehr Aufwand ist als das Erstellen eines Abschlusses, muss ich eigentlich das Erstellen von zwei Abschlüssen rechtfertigen, weil es muss den Zusatzaufwand rechtfertigen. Ja, das ist das, was ich vorhin auch meinte. Wenn wir uns hinstellen und sagen, ich habe keinen Vorteil daraus, zwei Abschlüsse zu erstellen, ist es nicht richtig von Unternehmen, einfach qua Tradition zwei Abschlüsse zu verlangen. Und deswegen ist es für mich durchaus ein, können wir zeigen, dass ein zusätzlicher HGB-Abschluss sein Geld wert ist? Wenn nicht, sollte man die Pflicht, ihn zu erstellen, abschaffen.
Ich habe eigentlich, stimme ich zu, kann ich genauso von dieser Seite betrachten. Ich wollte nur in eine Richtung gehen, dass ich einfach mal heute die geltende Regelung nehme, ohne jetzt groß nochmal die Grundlagen zu hinterfragen. Macht das Sinn, ja, hinsichtlich Gläubigerschutz im weitesten Sinn oder nicht? Und ich sage, heute ist der HGB-Abschluss verlangt. Gleichzeitig müssen die Unternehmen für ihren Konzernabschluss IFRS-Einzelabschlüsse praktisch zumindest Reporting-Packages erstellen. Und die Frage ist für den heutigen Zweck, ohne den jetzt noch weiter zu diskutieren unter dem Aspekt, der IFRS-Einzelabschluss nicht genauso geeignet, sodass wir den anderen wegfallen lassen können. Ja?
Gut, dann würde ich aber trotzdem versuchen, nochmal auf die Frage zurückzukommen, weil Sie sagten, ist es für den heutigen Zweck geeignet? Welchen Zweck verfolgen wir eigentlich konkret mit dem Gläubigerschutz? Wen wollen wir von...
Überbüchelt ist okay, aber dann fangen wir jetzt von vorne nochmal an. Entschuldigung.
Ich meine, wenn wir die Frage haben, die Herr Pape wirklich jetzt, auf die Herr Pape fokussiert hat, ist der IFRS-Einzelabschluss genauso geeignet oder besser geeignet wie der HGB-Abschluss, besser geeignet als der HGB-Abschluss für die Ausschüttungsbemessung, dann, glaube ich, müssen wir uns einen Punkt eben vor Augen halten, dass, wenn wir den IFRS-Einzelabschluss als Grundlage der Ausschüttungsbemessung nehmen, schützt uns das nicht davor, dass unrealisierte Gewinne ausgeschüttet werden. Das ist doch eigentlich der Punkt.
Ich sage es mal anders. Ich sage, dem Unternehmen soll kein Geld entzogen werden, was nachher fehlt, die Gläubiger zu befriedigen. Ganz einfache, simple Darstellung. Das heißt, das wäre dann der Fall oder gegeben, wenn ich Werte geschaffen habe, ja, die auch tatsächliche Werte als solche darstellen und die auch benutzt werden können, um Gläubiger einerseits zu befriedigen und andererseits können sie ausgeschüttet werden.
Aber ist es bei den aktivierten Werten in der IFRS-Bilanz in jedem Fall der Fall? Das ist dann die eigentliche Frage.
Das funktioniert zurzeit nach HGB überhaupt nicht, denn wenn man sich die Ergebnisse von Insolvenzverfahren ansieht, ist es ganz offensichtlich, dass die derzeitige Regelung alles andere als Gläubigerschutz betreibt.
Ich denke aber, Jochen, du hast gerade das entscheidende Wort in den Mund genommen, nämlich Geld. Und dann bin ich wieder bei meiner Liquidität. Ja?
Ich habe Werte geschaffen gesagt.
Nein, du hast auch Werte geschaffen. Dass es genügend Geld, dass das Geld zur Verfügung steht, um die Gläubiger zu bedienen. Ja? Und jetzt sind wir jetzt wieder bei dem Punkt. Nein, ich denke, dass der Punkt ist ja absolut richtig. Und wenn dieser Gläubigerschutz erreicht werden soll, dann bin ich eben der Meinung, dass das mit Kapitalerhaltung, ich komme wieder zurück, eigentlich nichts zu tun hat. Denn die Frage, ob Mindestkapital da ist oder nicht, beantwortet mir nicht die Frage, ob Liquidität zur Verfügung steht, die dann die Gläubiger befriedigen kann.
Der HGB-Abschluss gibt halt nur das warm fuzzy feeling, das wir irgendwo mal gesagt haben, da gibt es so einen Schutz, aber letzten Endes ist insofern das Argument eigentlich, wir können genauso gut einen anderen Abschluss machen, denn der IFRS-Abschluss ist nicht besser oder nicht schlechter, weil alles die falsche Grundlage ist.
Das ist ja das, was ich vorhin meinte mit dem Rahmen, in dem wir diskutieren. Das reicht. Wenn wir sagen, der IFRS-Abschluss ist nicht schlechter, damit ist die Rechtfertigung, den HGB-Abschluss zusätzlich zu erstellen, weg. Dass man natürlich sagen könnte, schöner wäre was ganz anderes, ist für mich eine andere Diskussion. Ja, aber in dem Rahmen muss man sagen, komm, lass uns den IFRS-Abschluss nehmen und auf der Basis arbeiten. Ja, was dann auf diesem Weg, den ich vorhin beschrieben hatte, dann nochmal ein ganzes Stück weiter wäre.
Natürlich. Christoph, wir denken in die gleiche Richtung, aber dann kommen wir immer wieder. Also entweder versuchen wir das mal abzuspalten, ob Geld oder Liquidität. Dann kommen wir auf realisiert oder unrealisiert. Ja? Und auf der anderen Seite kann ich auch sagen, der HGB-Abschluss, weil er gesteuert, auf seine Art gesteuert werden kann, entzieht auf der anderen Weise auch den kapitaleigenen Geld. Das heißt, ich kann ihm das vorenthalten. Ja? So, wir versuchen mit IFRS, und da gibt es sicherlich noch genügend Probleme, halt eben mit allen Rechnungslegungen, Grundsätzen, ja, true and fair view oder wie auch immer, in irgendeiner Weise. Aber es ist halt eben nicht nur Geld, sondern es ist auch Werte geschaffen, die in der Zukunft, die einen Wert darstellen und sich erst in der Zukunft in Geld umsteigen. Weil, nochmal, auf der Basis der heute geltenden Regelung, das war mein Diskussionsgrund hier, ja, reden wir halt eben nicht über Liquidität. Ja. Die Frage ist dann, meines Erachtens, gerechtfertigt nachgelagert, dann gegebenenfalls noch einen Test zu machen, ja, ob das Unternehmen in der Lage ist, auf diese Liquidität durch die Ausschüttung tatsächlich zu verzichten. Aber das ist ein zweiter Schritt erstmal. Und wir kommen zu der Frage, da kommen wir nicht drum rum. Aber Herr Bühl, da können wir Grundlagen nochmal des Gläubigerschutzes diskutieren. Das ist eine der Hauptfragen, die wird man uns immer stellen, realisiert, unrealisiert. Ja, und ich bin aber der Meinung, auch unterstützt durch das, was Lieve Knorr gesagt hat, dass der HGB-Abschluss genauso wenig das geschafft hat, dass wir hier nur eine Art Darstellung geben können über ein relativ wahrheitsgetreues Bild der Financial Performance. Und wenn wir uns darauf einigen, das soll der Cap sein, dann kann halt nicht mehr ausgeschüttet werden.
Dann habe ich an der Stelle als erstes Ergebnis mitgenommen, dass der DSR der Auffassung ist, dass der IFRS-Einzelabschluss zumindest nicht schlechter geeignet ist, als der HGB-Abschluss, die Ausschüttung zu bemessen. Sehe ich das richtig?
Da sollten Sie schon, das ist eine wichtige Diskussion, mit der Randbemerkung nochmal Konzernabschluss. Ja? Weil der Konzernabschluss eigentlich nur die Performance zutreffend darstellt. Aber wir haben jetzt mal diskutiert auf der Grundlage der heutigen Regelung, ja, mit allen Problematikern. Mhm. Das heißt, auch später, was Christoph Hütten gesagt hatte, wird es so sein, dass, wenn es tatsächlich so kommt, man die Ausschüttung nach dem IFRS-Konzernabschluss irgendwo bemisst und dann sehen muss, dass der IFRS-Einzelabschluss dem in irgendeiner Weise folgt. Das ist aber auch keine Verschlechterung oder Erinnerung zu der heutigen Situation. Das ist genauso. Ja?
Für mich stellt sich dann nichtsdestotrotz mehr die verfahrenstechnische Frage, was machen wir mit diesem Ergebnis? Was machen wir dann mit dem Thema, mit dem Projekt?
Man kann Anlässe suchen und finden, man kann auch abwarten. Das Thema ist einmal durch die EU-Studie natürlich immer mal wieder hier oder da aufgeflammt. Das IDW hat mal dazu Stellung bezogen, auch explizit dazu, wie sie sich einen Insolvenz, ob sie sich einen Insolvenztest vorstellen können und gegebenenfalls noch nicht allzu sehr en Detail, aber bis zu welchem gerade auch immer. Das Thema ist aufgekommen und im Moment erstmal wieder etwas in der Versenkung verschwunden, im Zusammenhang natürlich mit dem Billmock. Und es ist die Frage, ob wir jetzt mehr oder minder offensiv einen neuen Anlassaufhänger suchen, um noch heute oder morgen oder übermorgen ein Interview mit Frau Wadewitz oder was auch immer zu machen, irgendwas auf die Website zu hängen. Oder aber, ob wir jetzt in der Schublade haben, dass wir zumindest alle der Meinung sind, dass die derzeitige Lage hoffnungslos, aber nicht ernst ist. Ernst, aber nicht hoffnungslos. Und dann wäre halt die Frage, wie man so eine Art Eskalationsplan im Zweifel über die nächsten 5 bis 10 Jahre entwickeln könnte.
Also für mein Dafürhalten ist das Einzige, was man braucht. Offensichtlich wird ja das Schutzschild Gläubigerschutz und Kapitalausstattung respektive Mindestausstattung immer wieder benutzt, um die Verpflichtung oder die Notwendigkeit des HGB-Abschlusses zu rechtfertigen. Und für mein Dafürhalten, das Einzige, was die Diskussion heute gezeigt hat, dass der HGB-Abschluss genauso viele Schwachpunkte hat wie vielleicht ein Einzelabschluss nach IFRS, dass das zumindest nicht das Argument sein darf, um das Schwergewicht des HGB-Abschlusses weiter fordern zu müssen in Deutschland, um eben den Gläubigerschutz zu rechtfertigen. Und das ist für mein Dafürhalten die einzige Erkenntnis, die man daraus ziehen kann. Und dann kommt die Sache, was ist wirtschaftlicher, was ist ökonomischer?
Wenn man nun sagt, dass es der HGB-Abschluss keine Vorteile hat und deswegen auch keine Rechtfertigung gibt, ihn zusätzlich zu erstellen, dann kann man natürlich jetzt einfach aufstehen, eine Fahne nehmen, die hochhalten und die Forderung erstellen. Lass damit aufhören, wir schütten künftig auf Basis IFRS aus und wir besteuern auf Basis IFRS. Das sieht zwar schön aus und dann werden viele Leute sagen, was bist du doch für ein Visionär, aber lass mal. Ja? So, also muss man meiner Ansicht nach, wenn man weiß, dass man das nicht von heute auf morgen in einem Schritt durchsetzen kann, dann muss man sich überlegen, was sind denn die Schritte hin zu dem Ziel? Ja? Erste Schritt ist gemacht worden durch den 325. Ja. Der zweite Schritt ist jetzt mal versucht worden, aber dann doch nicht gemacht worden. Dann muss man sich auch überlegen, wäre so etwas wie IFRS-Abschluss mit Überleitungsrechnung. Ja, wäre das ein Zwischenschritt, weil es vielen Leuten natürlich eventuell ein Problem abnehmen würde. Diejenigen, die sich wehren, ja, mit dem, oh Gott, wir können doch nicht das und das ausschütten, den kann man sagen, gut, dann lass uns diskutieren, was in diese Überleitungsrechnung rein soll. Ja. Diejenigen, die eventuell sagen, das geht doch verfassungsrechtlich alles gar nicht, tun sich damit vielleicht auch leichter, weil das, was ja eigentlich die eigentliche Größe setzt an, ich weiß noch immer nicht, ob es verfassungsrechtlich passt, aber es ist auf jeden Fall weniger kritisch, als gleich zu sagen, wir nehmen das aus London. Und deswegen muss man überlegen, wenn wir sagen, das ist eigentlich ein richtiger Weg, der gegangen werden sollte, und wenn es nur ist, damit Arbeit gespart wird, muss man überlegen, was ist denn auch ein Weg, bei dem man die Zweifler mitnehmen kann. Ich meine, der große Vorteil ist, Kütting geht jetzt im Februar emeritiert, den sind wir dann schon mal los. Ja? Aber es gibt ja auch noch andere.
Es wird doch ein neues Institut gegründet. Es wird doch ein neues Institut gegründet.
Das wird nicht gegründet, das hat er ja. Das nimmt er mit.
Mehr Leben erfüllt.
Ja, ja, das nimmt er mit.
Darf ich dazu mich kurz äußern, nicht zu dem letzten, sondern zu der Grundaussage. Ich glaube auch, wenn Sie fragen, obwohl ich die Fragestellung ein bisschen früh finde, schon fast, Dann sollen wir aber so das Thema anders benennen. Wir sollten ganz weg von dem Gläubigerschutz, sondern wir sollten sagen, was für Hemmnisse existieren, rede jetzt mal ganz frei, gegen die Einführung des befreienden IFRS-Einzelabschlusses. So. Und darunter fällt dann ein Thema, das wahrscheinlich die Gegner sagen, dann haben wir ein Problem mit dem sogenannten Gläubigerschutz, weil der muss einfach an HGB weiter angesehen. Aber dann ist es nur eine Facette, und wenn wir gute Argumente bringen können, warum halt eben dieses Argument so nicht zutrifft, dann glaube ich, haben wir tatsächlich einen Schritt in die richtige Richtung getan. Aber wir koppeln das Thema Gläubigerschutz im Grunde genommen ab, sondern konzentrieren uns pro und contra für den IFRS-Einzelabschluss. Und das halte ich persönlich auch für das deutlich sinnvollere Thema.
Ich möchte kurz vielleicht noch anders anknüpfen, was Sie gesagt haben, Herr Hütten. Solche Ansätze sieht man ja in anderen Bereichen. Wenn wir uns zum Beispiel die Banken anschauen mit ihren Eigenkapitalvorschriften, dann wird auch bei international tätigen Banken, auch in Deutschland, jetzt an IFRS angeknüpft, aber über Überleitungsvorschriften, entsprechende Prudential Filters, wird hier zusätzliche Maßnahmen ergriffen oder Anpassungen vorgenommen und auf Basis dessen dann letztendlich gestützt dann auch auf nationale Regelungen hier dann angeknüpft. Also solche Verfahren gibt es in einigen Bereichen bereits.
Ja, aber gerade an dem Beispiel, was Sie genannt haben, sieht man auch die Nachteile eines solchen Modells, nämlich wenn man sieht, wie über die letzten Monate plötzlich die Forderungen aufgekommen sind, dass IASB möchte genau dieses, ja, nämlich die Eigenkapitalgrößen bei Banken berücksichtigen im Standard-Setting. Ja, und das ist mit Sicherheit ein Risiko, was ein Modell hat, wenn man sagt, man nimmt IFRS, sei es als Basis oder nur als Ausgangspunkt für eine Basis, dass natürlich der Druck kommen wird, die Regeln für diesen Zweck dann auch entsprechend zu modifizieren. Und das ist ja etwas, von dem wir uns, glaube ich, einig sind, was wir nicht wollen. Wir wollen nicht nachher so eine Situation haben wie in Deutschland, dass man sagt, der HGB-Abschluss wird also hauptsächlich von der Steuer getrieben und eigentlich nicht von den eigenen Zwecken.
Aber das ist natürlich genau das Problem, was Sie jetzt anschneiden. Wenn man natürlich das Ziel verfolgt, dass man alle Zwecke, ob das jetzt Informationszwecke ist, Ausschüttungsbemessung, Besteuerung, alles auf eine Grundlage stellt, um sozusagen dadurch unter Umständen auch Arbeitserleichterung zu erreichen, wird man genau diese Rückkopplung haben, dass diese ganzen Zwecke dann natürlich in irgendeiner Form auf die Regelgestaltung wieder zurückschlagen werden.
Und deswegen sollte es meiner Ansicht nach durchaus nicht ein Forderungspapier sein, sondern durchaus eins, das die Vor- und Nachteile beschreibt und durchaus auch unterschiedliche Modelle beschreibt. Ich meine, dieses, wir gehen in diese Richtung, in 2-3 Schritten gehen wir jetzt dahin, dass wir nur noch einen IFRS-Abschluss erstellen. Es gibt ja, wie das ARCOI-Modell, auch Gegenmodelle, die halt andere Alternativen vorschlagen. Es gibt auch die weiterhin ja diese Idee zu sagen, man besänftigt die Kritiker daran, dass man sagt, wir lassen die Leute einen IFRS-Abschluss erstellen, wir machen aber so eine Minderheitenschutzklausel rein, dass Minderheiten, ob es Gläubiger sind oder Anteilseigner, die Erstellung eines HGB-Abschlusses fordern können. Ja, dann gehen wir aber wenigstens von einem proaktiven Erstellen in ein reaktives Erstellen und erstellen ihn noch nur noch dort, wo es gefordert ist. Und insofern wäre meine Vorstellung, dass so ein Papier durchaus verschiedene Alternativen beschreibt, ausgehend von dem, und das finde ich richtig, dass wir nicht ausgehen vom Thema Gläubigerschutz, sondern ausgehend von der momentanen Situation, wo man sagt, wir sind im Moment eigentlich in einer Situation, die nicht besonders glücklich ist. Ja, die Unternehmen gucken auf den Konzernabschluss, die offizielle Basis, der Einzelabschluss, der wird mehr oder weniger hingebogen, der wird mit dem Anhang erstellt, der eigentlich ehrlich gesagt bei jemand, der einen Konzernabschluss hat, niemand mehr groß interessiert. Ja, dann kommt die Steuer, die irgendwo so halb mit Maßgeblichkeit und Ähnlichem, und dass man da sagt, was kann man eigentlich tun, um an dieser Situation was zu ändern und dann eben verschiedene Alternativen zu diskutieren, unter anderem dann die Alternative zu sagen, wir machen nur noch einen IFRS-Abschluss. Aber dann ruhig auch objektiv. Also das sollte für mich im ersten Schritt noch nicht ein Papier sein, in dem wir sagen, wir wollen das hier und aller IASB, wir diskutieren die Alternativen schon gar nicht mehr.
Aber zu dem, was Herr Büchel gesagt hat, dass da durchaus auf IFRS schon angeknüpft wird bei den entsprechenden Kapitalanforderungen für Banken und dem Rückkoppelungseffekt. Ich glaube, das muss auch immer offen gespielt werden. Ja, es gibt Rückkoppelungseffekte, aber es hat ja auch die Aufsicht, die entsprechenden Instrumentarien in der Hand, entsprechend diese Prudential Filters oder wie sie auch immer heißen in den unterschiedlichen Jurisdiktionen entsprechend einzuführen. Weil ich denke, dass ein Rechnungslegungswerk nicht alle Anforderungen erfüllen kann. Da werden wir immer Überleitungsrechnungen oder irgendwelche Anpassungen benötigen. Und das, glaube ich, das muss auch klar ausgesprochen werden, um diese Erwartungshaltung auch gar nicht erst zu wecken.
Frau Semjonow, haben Sie die Vorstellung, einen klaren Auftrag zu haben? Nein, Fragen bitte.
Ich habe eine Vorstellung von einem Auftrag und habe an der Stelle eigentlich keine weiteren Fragen. Also ich verstehe, dass der Fokus des Themas verändert ist, dass wir im Mittelpunkt eines möglichen Papiers Vor- und Nachteile des IFRS-Einzelabschlusses haben, dass wir verschiedene Möglichkeiten, wie wir uns dorthin bewegen können, darstellen wollen. Das ist das, was ich jetzt an der Stelle mitgenommen habe. Wenn Sie das gegebenenfalls noch ergänzen möchten, dann können Sie das gerne tun.
Ich denke, wir sollten es auf jeden Fall noch ergänzen darum, dass wir Ihnen eine klarere Zeitvorstellung mit auf den Weg geben, ob das heute oder morgen oder übermorgen oder zweite Jahreshälfte oder Januar 2010 sein soll.
Das wäre gut, dazu kann ich noch sagen, dass ja der momentane Projektstatus Ebene 3 ist, also Monitoring, Beobachten, das heißt ein Projekt mit geringerer Priorität. Ist die Frage, was ich jetzt für den Zeitplan genau daraus ableite. Vielleicht können Sie mir dazu noch etwas
sagen. Meine persönliche Wunschvorstellung ist, dass es nicht absolut auf Eis gelegt wird, damit wir eben bei der nächsten Runde der Diskussion, wann auch immer die wieder aufkommen mag, etwas besser in den Startlöchern sitzen und eben bei einer etwaigen Diskussion darum, brauchen wir einen IFRS-Einzelabschluss, dürfen wir einen haben, dürfen wir den HGB-Einzelabschluss abschaffen, besser aus der Schublade, aus der Westentasche ziehen können. Wir haben da lange drüber nachgedacht und wir sind bereits jetzt hier in den Startlöchern. Das heißt, halbes Jahr oder was auch immer, oder wie auch immer, es ist nicht erste Priorität, soll aber, wie gesagt, nicht absolut auf Eis gelegt werden.
Ich habe noch folgenden Beitrag, dass es nicht nur um die kapitalmarktorientierten Unternehmen geht, sondern ganz grundsätzlich. Und wir werden ja bald einen Standard für Private Entities haben. In diesem Sinne ist das auch zu würdigen. Das heißt kleine Unternehmen. Aus meiner persönlichen Sicht ist das damalige Arcoi-Papier, auch im Hinblick auf Vereinfachung, zumindest mal, ich würde sagen, ein guter Ausgangspunkt von den Vorschlägen her. Damit sage ich aber nicht, dass das jetzt hier irgendwie alle in jeder Hinsicht teilen müssen. Aber der Punkt ist auch für die kleinen Unternehmen irgendwo der Gesichtspunkt Einheitsbilanz sollte meines Erachtens verarbeitet werden, sage ich mal, ja, sodass wir im Grunde die Perspektiven der verschiedenen Unternehmen von groß jetzt nach Größenordnung ungefähr mal abgedeckt haben.
Okay. Ja, dann danke ich Ihnen für die Diskussion. Ich habe meinen Auftrag mitgenommen und dann würde ich an dieser Stelle den Tagesordnungspunkt 7 beenden wollen.